Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move. Mein Name ist Luca Leicht und ich darf heute wieder einmal unseren Digitalchefredakteur Gerd Stegmeier an meiner Seite als Co-Host begrüßen. Deswegen guten Morgen, Gerd.
Ja, guten Morgen, Luca.
Wir wollen heute über das Thema Laden sprechen, genauer über Elektro-LKW und das Laden und wie das mit der Zukunft der Logistik überhaupt alles funktionieren könnte. Denn bei der Welt der PKW hat sich ja alles eigentlich schon relativ in eine Richtung relativ klargezogen. Wir werden batterieelektrische Fahrzeuge bekommen. Die Frage ist aber, gibt es das auch bei den LKW? Und wenn ja, wie? Kann man die laden? Wie lädt man die? Jetzt gibt es schon einen eigenen Ladestandard beispielsweise, den sogenannten MCS. Das steht für Megawatt Charging System. Also eine Ladeleistung von mehreren 1000 Kilowatt. Also richtig, richtig viel. Die Frage ist aber, funktioniert das überhaupt? Kann das überhaupt funktionieren? Und wenn ja, wie? Das wollen wir heute mit Patrick Pötz besprechen. Der ist nämlich der Leiter des Geschäftsfelds Energiewirtschaft am Fraunhofer Institut ISI in Karlsruhe. Und die machen gefühlt, wenn man sich in der E-Mobilität bewegt, nichts anderes als alles rund um die Elektromobilität erforschen. Und der beschäftigt sich insbesondere mit dem Thema Hochleistungsladen von LKW. Das heißt, wie kann ich LKWs richtig, richtig schnell vollladen? Und genau darüber wollen wir heute mit ihm sprechen, wo wir die Energie heranschaffen können, wie das alles funktionieren soll. Und deswegen sage ich, hallo, guten Morgen, herzlich willkommen, Patrick Pötz, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, schön, dass ich da sein darf.
Patrick, weil es ein bisschen die Tradition hier im Podcast ist, kannst du vielleicht selber nochmal kurz erklären, wer du bist, was du bisher gemacht hast, was du gerade tust und auch, was wir uns von dir im Kopf behalten sollen.
Ja, sehr gerne. Also Patrick Pötz ist mein Name. Ich komme gebürtig von der Ostsee, habe Physik studiert und promoviert und fand aber damals, wäre es nicht schön, wenn einige von diesen schlauen Physikern ein bisschen was machen würden, was vielleicht auch für die Gegenwart noch mehr bringen würde. Und bin so an das Thema Energie gekommen, weil ich mich auch für Energie und Nachhaltigkeit sehr interessiert habe. Bin so bei Fraunhofer gelandet und arbeite da jetzt schon über 10 Jahren. Vor allem zu den Themen Elektromobilität, PKW, LKW und CO2-Minderungsmaßnahmen im Verkehr, was wir beraten viel Politik und Industrie. Was man sich vielleicht merken kann, also meine Kollegen und ich versuchen so einen kleinen Beitrag auch als Wissenschaftler zur Energiewende zu leisten, indem wir versuchen, Orientierungswissen zu geben. Und meine Hauptinteressen sind eigentlich welche Technologie es am Ende wird, ist mir gar nicht so entscheidend. Wichtig ist für mich, dass wir die Transformation schnell schaffen und dabei auch ein bisschen sorgsam mit unseren Steuergeldern umgehen, die wir ja alle zahlen müssen.
Alles klar. Du bist ja Physiker, sagtest du gerade eben, und die gelten, würde ich sagen, in der Regel eher als nüchtern und faktenorientiert. Du hast auch schon gesagt, dir ist gar nicht so wichtig, wie wir das Ziel erreichen. Aber wie stehst du denn dann zu diesen aufgeheizten Diskussionen, die wir gerade immer erleben, wenn es um die Antriebswende geht? Kannst du den Frust, die Angst und die Sorgen der Menschen nachfühlen oder ist es für dich alles so, Leute, kommt runter, die Zahlen sind doch eindeutig?
Ja, ich glaube, wir sind ja alle Menschen und Menschen sind ja natürlich nicht nur Zahlen und Fakten, sondern wir haben irgendwie Sorgen, Wünsche, Ängste, Gewohnheiten und die gehören einfach dazu, die muss man ernst nehmen und es ist schon ein Umstellungsprozess in gewisser Weise. Also klar, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, merkt man, ich fahre ja jeden Tag gar nicht so viel mit dem Auto, also eigentlich brauche ich im Alltag gar keine so große Reichweite, aber wir sind es halt jetzt über viele Jahrzehnte von verbrennungsmotorischen Fahrzeugen gewohnt, dass die normalerweise einfach immer so mit ein paar hundert Kilometern Reichweite rumstehen und wir wissen auch aus der Begleitung vieler Nutzer und vielen Studien, dass das wirklich ein Umstellungsprozess für die Leute ist und dass sich gewisse Gewohnheiten ändern muss. Und da ist es ganz menschlich und nachvollziehbar, dass einem gewisse Dinge erst irgendwie, weil sie neu und anders sind, ein Zusatzaufwand zu sein scheinen. Schön ist aber, wenn man dann die Umstellung wagt, merkt man auch, dass es Erleichterungen gibt. Also beispielsweise denken vielleicht die Nutzer am Anfang, oh Gott, da muss ich ja irgendwie jeden zweiten Tag das Auto einstecken. Nach einer Woche merkt man, dass man überhaupt nicht jeden zweiten Tag einstecken muss, sondern einmal die Woche oder nur alle 2 Wochen. Und gleichzeitig fällt einem dann auf, ja Mensch, dafür muss ich ja gar nicht mehr zur Tankstelle. Das ist ja viel praktisch, diesen blöden Umweg nach der Arbeit. Das spare ich mir dann alles. Also es ist eine Umgewöhnung und die ist einfach ein gewisser geistiger, emotionaler Aufwand. Der fällt manchen Menschen leichter, anderen schwerer. Aber das gehört dazu.
Das klingt so, als führest du schon elektrisch, wenn ja, seit wann und was fährst du denn?
Ich fahre jetzt seit gut 2 Jahren batterieelektrisch. Wir hatten so einen Benziner-Kleinwagen, der schon in die Jahre gekommen war und haben gesagt, okay, wir müssten wohl mal ein neues, größeres Auto für die Familie kaufen und haben dann gesagt, also jetzt, das war 2021, haben wir gesagt, also jetzt nichts mehr mit Auspuff und es ist jetzt ein Hyundai Ioniq 5 geworden.
Ja, sehr schön.
Cool, der macht auch echt Spaß. Was war für dich entscheidend, als du das Auto oder als ihr das Auto ausgesucht habt? War es die Reichweite dann, der Ioniq 5 oder das Schnellladen? Der Ioniq 5 zählte ja genau da in diesen Kipppunkt mit rein, dass dann so, jetzt kann ich auch weit fahren. Jetzt kann ich auch schnell laden mit einem Nicht-Porsche-Taycan, der ein riesiges Vermögen kostet. Waren das die Dinge oder was hat dich davor von einer Zoe abgehalten?
Ja, also es war zum einen, sollte das Fahrzeug eine gewisse Größe haben, weil wir 4 Personen sind und damit auch in Urlaub fahren wollen und nur ein Fahrzeug haben. Das heißt, irgendwie da war der einfach von der Größe ganz gut mit fast so einem Kombi und Kofferraum. Marke war mir relativ egal und es war dann so die Kombination, dass er noch für die Größe relativ bezahlbar war, obwohl ich diese Neuwagenpreise insgesamt schon ziemlich absurd finde. Und also sozusagen relativ gesehen war es einfach eine sehr gute Mischung aus Schnellladen, sehr geräumig, großer Kofferraum und akzeptable Reichweite, wobei ich aber sagen muss, dass wir die kleine Batterie genommen haben und es funktioniert aber super. Also ich muss sagen, mein Fazit nach diversen Urlaubsfahrten ist, die Batterie hält länger als die Blase.
Ja, das hört man ja immer wieder. Wir wollen heute ja auch über das Thema Nutzfahrzeug sprechen und die Elektromobilität da. Welchen Einfluss kannst du das vielleicht beziffern? Haben denn überhaupt die Nutzfahrzeuge, die Logistik, treibhausgasemissionsseitig auf den Verkehrssektor? Ist das viel oder ist das mehr so ein i-Tüpfelchen, wenn wir das jetzt lösen?
Nee, das ist schon ein ganz Teil. Also von den verkehrsbedingten CO2-Emissionen sind so 75-80% Straßenverkehr und davon sind so ungefähr 2/3 Pkw, 1/3 Lkw und das ist auf der einen Seite ein bisschen erstaunlich, weil es ja viel weniger Lkw in Stückzahlen gemessen gibt als Pkw, aber die fahren halt viel mehr und wenn sie fahren, verbrauchen sie ja auch relativ viel. Also zum Vergleich, so ein Sattelzug fährt im Durchschnitt ungefähr 100.000 Kilometer im Jahr und braucht so 30, 33 Liter pro 100 Kilometer. Das heißt, die fahren sehr viel und verbrauchen dabei auch noch pro Kilometer unglaublich viel. Das hat aber, wenn wir Emissionen senken wollen, ist das eigentlich auch was Gutes, weil wir nur eine relativ kleine Flotte von Lkw, es gibt nur so, je nachdem, welche Größenklassen man mitzählt, ein paar Millionen Lkw in Deutschland. Und das heißt, wir können, indem wir eine relativ kleine Flotte von wenigen Millionen Fahrzeugen umrüsten, relativ viele Emissionen sparen. Natürlich ist es beim Lkw nicht immer ganz so einfach, die umzurüsten, die Anforderungen natürlich auch sehr hoch sind.
Beim E-Auto, das hast du ja gerade schon für deinen Nutzungsfall angesprochen, gab es ja immer so eine Henne-Ei-Diskussion. Also brauchen wir erst eine kritische Masse an elektrisch angetriebenen Fahrzeugen oder brauchen wir erst genug Ladepunkte, so dass dann sich die zwei Branchen vielleicht so gegenseitig mitziehen? Wie siehst du es bei den LKWs?
Es ist, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie bei Pkw. Also bei Pkw gab es ja auch so ein ganz starkes Henne-Ei-Problem nicht, denn es haben ja fast alle Leute, also wir haben ja alle Strom zu Hause und sehr viele Pkw in Deutschland werden nachts in Garagen abgestellt und davon haben auch sehr, sehr viele Strom. Das ist bei Logistikfirmen natürlich ähnlich, die haben heute auch schon alle Strom. Im Gegensatz zum Pkw ist es so, dass jetzt vielleicht diese 3,5 kW einfache Haushaltssteckdose in der Lagerhalle für den Lkw nicht ganz ausreicht, aber es haben alle einen Stromanschluss und einen Netzanschluss, der muss leider vermutlich in vielen Fällen ein bisschen aufgerüstet und ertüchtigt werden. Ist nicht überall der Fall, aber das kommt schon auf uns zu. Die Frage mit der öffentlichen Ladeinfrastruktur stellt sich ein bisschen anders. Also es wurde ja vorhin schon das Megawattladen angesprochen und die Idee beim Megawattladen ist im Prinzip, dass der Lkw, weil er ja nach den gesetzlichen Lenkzeitpausen im Fernverkehr nach spätestens 4,5 Stunden, 45 Minuten Pause machen muss, könnte man doch die Pause zum Nachladen mit Strom nutzen. Und das hat den Vorteil, weil der Lkw in 4,5 Stunden nur so knapp 400 Kilometer überhaupt schafft, brauche ich keine Fahrzeuge mit 2000 Kilometer Reichweite, sofern es ausreichend öffentliche Schnellladeinfrastruktur gibt. Und Da ist es aber natürlich dann so, dass nur die Lkw, die auch wirklich im Fernverkehr unterwegs sind, solche Schnelllademöglichkeit in Zukunft brauchen werden. Und ganz viele, die im städtischen Lieferverkehr oder im regionalen Lieferverkehr unterwegs sind, die fahren morgens im Depot los, kommen dann nach 200, 300, 400, 500 Kilometern wieder zurück und brauchen gar kein Megawattladen unterwegs. Mhm. Also das führt zu so einer etwas interessanten Konstellation, dass das Megawattladen gleichzeitig unwichtig und wichtig ist. Unwichtig, weil es viele Lkw gar nicht brauchen werden, weil gleichzeitig aber auch wichtig, weil die, die es brauchen, für die ist es extrem wichtig, weil die sonst ihre Touren nicht vollenden können. Das ist so ein bisschen wie für den privaten Batteriefahrzeugnutzer, wenn der in Urlaub fährt, mich eingeschlossen. An 360 Tagen im Jahr sind mir Schnellladesäulen an der Autobahn furchtbar egal. Ich benutze die nie. Wenn ich dann aber in Urlaub fahre, dann brauche ich sie und dann sind sie auch total wichtig für mich.
Mhm. Kann man ungefähr einen Prozentsatz aufmachen zwischen den Lkw, die ohnehin nur das stationäre Laden brauchen und denen, die unterwegs schnell laden müssen?
Ja, also hundertprozentig genau weiß man es natürlich noch nicht, aber wir haben einige Simulationen gemacht. Wir haben 2.500 Lkw-Fahrprofile gehabt mit allen Touren eines Tages und haben die so durchsimuliert als Elektro-Lkw und haben immer geschaut, wenn der Lkw mindestens 30 Minuten steht, was wäre denn die geringste Ladeleistung, die er bräuchte, um möglichst alle Touren eines Tages durchzuführen. Und es zeigt sich, dass die allergrößte Rolle beim Laden, das Langsamladen mit unter 50 Kilowatt spielen sollte und nur so 10-20% der Fahrzeuge überhaupt Megawatt laden brauchen. Diese 10-20% das sind natürlich aber trotzdem mehr als 10-20% der Energie, weil das ja auch die sind, die besonders viel fahren.
Ja, verstehe.
Ihr habt jetzt an einem Projekt gearbeitet, dem HOLA-Projekt, aber das ist ja ein Stück weit nachrangig zu dem, was schon gesetzlich oder zumindest mal per EU-Richtlinie verabschiedet ist. Ich spreche da auf die A4 an. Bei der A4 geht es ja darum, dass wir einen Grundstock an Ladeinfrastruktur brauchen an gewissen Verkehrsknotenpunkten. Ich glaube, du bist tiefer im Thema drin, deswegen ist es vielleicht einfacher, wenn du das nochmal für uns alle kurz zusammenfasst und aufdröselt, worum es da genau geht, was das Ziel ist und wie wichtig es ist.
Genau, also ich leite ein Projekt, bei dem wir versuchen, die ersten Megawatt-Ladesäulen in Deutschland zu bauen, an 4 Standorten, je 2 Ladesäulen. Wir sind noch schwer dabei. Es gibt einige Herausforderungen, aber wir sind guter Dinge, dass wir da die demnächst auch eröffnen können, auf der A2 zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet. Genau, es gibt aber gleichzeitig europäische Vorgaben, die jetzt vor einigen Monaten in Kraft getreten sind. Da gibt es die sogenannte A4, also die Alternative Fuels Infrastructure Regulation. Das heißt, eine Verordnung, die also automatisch europaweit rechtsgültig ist und jedem Land Vorgaben macht, wie viel öffentliche Ladeinfrastruktur für Lkw entlang der Autobahn gebaut werden muss. Die gleiche Verordnung hat auch Anforderungen für Pkw, aber jetzt bleiben wir einfach mal bei den Lkw. Und da sind so Mindestmengen genannt. Da gibt es so die wichtigsten europäischen Autobahnen und weitere europäische Autobahnen. Und auf den wichtigsten muss so alle 60 Kilometer Lkw-Ladeinfrastruktur gebaut werden und auf dem weiteren Autobahnnetz alle 100 Kilometer. Da gibt es dann auch genaue Vorgaben, wie viel Leistung, wie viele Ladepunkte und sowas. Und wenn man das so überschlägt, sorgt das dafür, dass in Deutschland bis 2030 so ungefähr 300 Ladeorte gebaut werden müssten mit vielleicht 500 Ladepunkten oder so. Kommt ein bisschen darauf an, welche Leistung die Ladepunkte haben werden. Und der Grundgedanke dieser Verordnung ist nun, dass damit batterieelektrischer Fernverkehr in Europa möglich ist, jedes Land ein gewisses Mindestmaß an Schnellladeinfrastruktur für Lkw an der Autobahn aufbauen muss, analog für Pkw. Und da gab es auch im Vorfeld gewisse Debatten. Die Automobilindustrie und auch einige Umweltverbände haben sich mehr gewünscht und ich hoffe auch, dass es mehr geben wird 2030 als diese Ziele. Aber nach meinem Verständnis war das nicht die Aufgabe der Verordnung, sondern die EU-Verordnung gibt nur eine Mindestmenge vor. Und natürlich wünschen wir uns alle, sicher auch die EU-Kommission, dass die Nationalstaaten noch mehr tun werden. Also genau, das heißt, EU-Vorgabe sind ungefähr 300 Standorte bis 2030 entlang der deutschen Autobahnen. Ich sage ungefähr, weil es da noch so gewisse Klauseln gibt. Wenn das von beiden Seiten befahrbar ist, dann kann man das doppelt zählen und alles sowas, aber ungefähr. Und es gibt einige Rechnungen von uns, aber auch von der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur, wie viel Ladepunkte denn wünschenswert wären. Das ist immer ein bisschen schwer zu vergleichen. Die Regulierung, also die Verordnung gibt Ladeorte vor. Wir rechnen meistens eher mit Ladepunkten, die man dann aber auf mehr oder weniger Orte verteilen kann. Und ich glaube, so diese 300 Orte, das ist schon eine ziemlich gute Ausstattung. Da hat man ein recht dichtes Netz entlang der Autobahn. Und von den Ladepunkten rechnen wir, das ist bis 2030 mindestens 1000 Schnellladepunkte für Batterie-Lkw in Deutschland sein sollten entlang der Autobahn. Wenn der Marktvorlauf ein bisschen schneller geht und wenn die wirklich die vollen 45 Minuten Lenkzeitpause den Ladepunkt nutzen, dann braucht man tendenziell auch mehr. Dann reden wir eher von Richtung 2000 Ladepunkten bis 2030. Und das ist natürlich unglaublich viel.
Im Moment hat man kurz verdoppelt.
Ja, auch insgesamt die Zahl, also sowohl die, also diese europäischen Vorgaben, die sind super ambitioniert. Das heißt jetzt auch nicht, dass das die Regierung alle aufbauen müssen. Das soll natürlich auch viel von der Industrie aufgebaut werden, von verschiedenen Anbietern. Aber die verschiedenen Nationalstaaten werden das sicher begleitend fördern müssen.
Mir ist bei der Recherche da aufgefallen, was ich spannend fand, dass Deutschland weniger braucht als Frankreich beispielsweise oder auch Spanien. Wo ich immer dachte, Deutschland ist das, dieses, zumindest wird es ja immer so suggeriert, unsere Autobahn, das ist das Herz Europas, der Infrastruktur, bei uns fährt jeder durch. Wieso brauchen wir weniger als Frankreich und vor allem auch als Spanien? Ich meine, Spanien?
Ja, also die, genau, also brauchen und vorgegeben bekommen sind sozusagen zwei verschiedene Dinge. Ne? Das habe ich irgendwie versucht anzudeuten, dass die Verordnung, die gibt eben eine Mindestmenge vor. Und da wurde geschaut, wie viel Autobahnkilometer in welchem sozusagen besonders wichtigen Autobahnnetz oder dem zweitwichtigsten Autobahnnetz gibt es in den verschiedenen Ländern. Und man muss einfach sagen, Frankreich ist flächenmäßig einfach größer als Deutschland. Mhm. Und damit meine ich jetzt auch nur Frankreich, sofern es auf dem europäischen Kontinent liegt, also jetzt auch ohne Übersee-Departements. Die längste Außengrenze hat Frankreich nämlich, glaube ich, mit Brasilien. Und also wenn wir jetzt nur dabei bleiben, und deshalb haben die auch relativ viele Autobahnkilometer, um einfach dieses flächenmäßig recht große Land zu erschließen. Und die Vorgaben der Verordnung richten sich einfach nach Autobahnkilometer. Und dadurch ist es in Frankreich und Spanien ein bisschen mehr. Was aber richtig ist, ich gehe auch davon aus, dass wir tendenziell 2030 gemessen an Ladepunkten, also auch wie viel E-Lkw da vorbeikommen, vermutlich ein bisschen höheren Bedarf haben werden als Frankreich, weil doch relativ viel Durchgangsverkehr auf deutschen Autobahnen ist.
Also im Zweifel dann auch Ladesäulen, die intensiver oder häufiger genutzt werden. Und allein deswegen müssen es schon ein paar mehr sein, oder?
Ja, genau. Die, also sowohl die Logistiker als auch die Automobilindustrie möchte natürlich nicht zu Recht, dass da irgendwie große Warteschlangen an den Rasthöfen entstehen beim E-Lkw-Laden. Und deshalb werden wir einfach eine gute Ausstattung brauchen. Also ich meine, bei den Pkw ist es ja so, da gibt es jetzt schon ein sehr gutes Netz und da ist man jetzt im Prinzip schon in der Phase, dass ein Großteil ohne öffentliche Förderung gebaut wird und die verschiedenen Betreiber versuchen, sich hohe Marktanteile zu sichern und ein bisschen den Bedarf leicht voraus ausbauen. Und da sind wir aber bei Lkw natürlich noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal eine Grundmenge schaffen und dann da, wo besonders hoher Bedarf sein wird, kann man versuchen, ein bisschen abzuschätzen, auszurechnen. Und wenn es dann auch losgeht, da wo vielleicht auch viel Bedarf ist, da wird man dann sehr schnell sehr ausbauen müssen. Die Schwierigkeit bei dem Ganzen mit diesem sehr schnell ist, dass dieser Ausbau doch relativ, vielleicht nicht lange dauert, aber einfach gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Man muss den Netzanschluss beantragen, man muss einen Transformator bestellen, man muss die Fläche erschließen und alles sowas. Da geht einfach eine gewisse Zeit ins Land und deshalb sind auch diese Mindestvorgaben, die vermutlich nicht mal ganz ausreichen werden, trotzdem super, super ehrgeizig, die überhaupt zu erreichen. Das ist jetzt schon eine große Aufgabe für viele, viele Akteure.
Eigentlich muss doch das Thema, ich lade meinen Lkw auch für denjenigen ein Geschäftsmodell bieten, der die Ladesäulen betreibt nachher. Und dann gibt's ja noch eine bisschen unangenehme Schnittstelle im Aufbau der Infrastruktur, die ja hohe Investitionskosten verlangt und die womöglich öffentlich gestemmt werden müssen. Wie stellt man sich das so vom Geschäftsmodell ungefähr vor? Ab welchem Punkt sollten denn die Akteure, die nachher den Strom liefern für die Lkw, in den Infrastrukturaufbau einsteigen?
Na, das ist eine gute Frage. Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Ich glaube, es kommt einiges zusammen und wir können wahrscheinlich vom Schnellladen für Pkw einiges lernen. Grundsätzlich sieht es so aus, dass für so einen Ladepunktbetreiber höhere Ladeleistungen eigentlich immer gut sind, immer wirtschaftlich attraktiv sind. Das liegt im Grunde genommen daran, wenn ich einen Ladepark baue mit, keine Ahnung, 10 Ladepunkten und ich verdoppele die Ladeleistung, also statt 100 kW baue ich überall 200 kW Ladepunkte auf, dann kann ich in der gleichen Zeit doppelt so viel Strom verkaufen, aber die Kosten für den Aufbau der Infrastruktur verdoppeln sich nicht, weil ich gewisse Fixkosten habe, wie die Tiefbauarbeiten und alles sowas. Und auch die Ladesäulen selber nicht genau linear mit der Leistung vom Preis her wachsen. Das heißt, je höher die Leistung, desto mehr Geld kann ich im Prinzip verdienen. Also ich kann sozusagen, muss entweder weniger Aufschlag verlangen für die Investition, die ich getätigt habe, oder ich habe eine höhere Marge als Ladepunktbetreiber. Das heißt, grundsätzlich ist ein LKW-Megawatt-Ladepunkt für einen Ladepunktbetreiber super interessant, weil ich in überschaubarer Zeit unglaublich viel Strom verkaufen kann. Also wenn man das mal anfängt auszurechnen, 5 oder 10 Megawatt-Ladepunkte, da kommt man super schnell in Gigawattstundenbereich. Das sind sehr schnell sehr hohe Strommengen. Die Investitionen sind aber natürlich trotzdem auch erheblich. Ich muss das an die Mittelspannung anschließen, ich muss diese ganzen Ladepunkte bauen und die Tiefbauarbeiten und alles sowas. Genau, aber weil das im Prinzip ein super gutes, langfristiges Geschäft ist, da richtig, richtig viel Strom und vielleicht auch andere Dienstleistungen noch dazu zu verkaufen, haben sich jetzt schon einige Akteure positioniert, die da jetzt entweder überlegen, einzusteigen oder schon einzusteigen. Es gibt ja ein Joint Venture der großen LKW-Firmen. Es ist so ähnlich wie Ionity, bloß für LKW, die sich vorgenommen haben, bis 2027 1.700 Ladepunkte in ganz Europa nur für LKW zu betreiben. Bei den 1.700 muss man immer sagen, sie sagen nicht, wie viele davon Megawattladen sein werden und wie viele davon mit dem existierenden CCS-Standard sind. Ich habe es zweimal gefragt, aber sie sagen das nicht laut. Genau, aber da ist schon was los und andere bringen sich gerade in Stellung, also zum Beispiel Fastnet hier in Holland und jetzt auch in anderen Ländern sehr aktiv sind, scheinen sich zumindest dafür zu interessieren. Also das sieht ganz gut aus. Und was tut jetzt trotzdem die öffentliche Hand? Mehrere Dinge. Zum einen versucht der Bund, das Ganze zu beschleunigen, indem er einiges koordiniert. Im Moment ist es so, wenn jetzt 3 Anbieter vielleicht an einem super attraktiven Standort, an einem Autobahnkreuz oder so Ladesäulen aufbauen wollen, muss jeder rauskriegen, wem die Fläche der Rastanlage gehört, muss den Flächennehmer kontaktieren, muss den fragen, ob er den Netzbetreiber ansprechen darf und muss dann den Netzbetreiber ansprechen. Das heißt, und das wäre jetzt, und für PKW ist es genauso, da würden also mehrere Organisationen parallel den Flächenbesitzer, zum Beispiel die Autobahn GmbH des Bundes, und den Netzbetreiber ansprechen. Und das führt natürlich irgendwie zu dreifachem Aufwand. Und da hat sich jetzt der Bund eingeschaltet und gesagt, es soll ein bisschen besser koordiniert werden. Deshalb sollte das jetzt alles in Zukunft über die Autobahn GmbH laufen. Und so ist der Bund an mehreren Stellen dabei, das Ganze ein bisschen zu beschleunigen und zu vereinfachen. Wird jetzt aber auch relativ viel Geld in die Hand nehmen. Also trotz der Einsparungen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimatransformationsfonds, dem relativ viele Fördermittel ja auch im LKW-Bereich zum Opfer gefallen sind, ist der Topf immer noch sehr groß für Ladeinfrastruktur. Also wir reden da von mehreren Milliarden Euro, die der Bund dafür einsetzen wird. Und da warten wir gerade alle händeringend auf die entsprechende Ausschreibung des Bundes. Also so wie es das Deutschlandnetz für PKW gab, bereitet der Bund gerade eine Ausschreibung eines initialen LKW-Ladenetzes vor. Die sollte schon Ende letzten Jahres rauskommen, aber es war dann doch irgendwie ein bisschen kompliziert und man wartet eigentlich auch noch auf ein Gerichtsurteil. Da gab es ja diese Klage mit Tesla, Fastnet gegenüber dem Bund. Und das soll aber relativ bald kommen und da dürfen dann verschiedene Anbieter bieten. Und wer die geringste Förderung möchte, der kriegt dann den Zuschlag mit gewissen Auflagen, wie viel, mit welchen Bezahlmöglichkeiten und welche Preise er abrufen darf, bis wann aufzubauen hat.
Weil du das gerade gesagt hast mit Faster, dass die sich da auch jetzt für interessieren. Ich weiß noch, wir hatten vor einem guten Jahr ungefähr mit Linda Boll, das ist die Deutschlandchefin von Faster, gesprochen. Und da hatte ich auch gefragt, wie schaut sie mit LKW aus? Da war sie noch sehr vorsichtig bis reserviert, als ich das Thema LKW ansprach. So, ja, wir machen jetzt erstmal PKW und wollen, dass die Leute mit ihrem Auto reisen können. Wie ist es denn bei dieser Infrastrukturaufbaugeschichte? Kann ich einen und denselben Trafo nehmen, wenn ich einen LKW-Ladestandard aufbauen will, wie für PKW? Lohnt es sich da für eine ENBW, eine Ionity, eine, keine Ahnung, Fastnet und Co., sich zusammenzusetzen, einen Trafo zu kaufen, um das zu beschleunigen? Oder stellen die dann jetzt den Ionity-Trafo hin, den EnBW-Trafo, dann kommt der Traton, Daimler Trucks, Volvo und wer ist da noch dabei?
Volvo, Traton, Daimler, ja.
So, mit den Submarken halt. Und die bauen auch ihren Trafo auf und dann wundern wir uns, dass diese ohnehin sehr komplexen, scheinbar zu bauenden und mit Einzelanforderungen versehenen Trafos halt ewig Lieferzeit haben, die niemand bauen kann. Also gibt's da Synergien oder ist das so ein deutsches Nebeneinander?
Ja, es gibt Synergien, aber nicht bei den Trafos, leider. Wo gibt's denn Synergien? Also die genannten Firmen, die betreiben ja die Ladepunkte, aber die produzieren sozusagen nicht die Hardware. Sondern das wären dann so Ladesäulen, die werden dann, man kennt sie irgendwie, Alpitronic, Siemens, ABB, Heliox und solche Firmen, die bauen dann solche Ladesäulen und also da gibt es sozusagen viele Lerneffekte und große Skaleneffekte. Zum einen auf Seite dieser Hardware-Lieferanten, die haben jetzt alle schon viel Erfahrung gemacht mit Pkw-Schnellladen, wo wir jetzt schon irgendwie bei 400 kW angekommen sind und entwickeln gerade alle solche 750 1-Megawatt-Ladegeräte. Die gibt es noch nicht kommerziell zu kaufen, weil dieser Megawatt-Ladestandard noch nicht final verabschiedet ist. Und es bringt natürlich nichts, solange es keinen einheitlichen Standard gibt, da was kommerziell anzubieten. Aber die arbeiten da alle dran. Und auf Seite dieser Ladepunktbetreiber, Fastnet, NBW und so weiter, die haben einfach jetzt über die Jahre schon super viel Erfahrung damit, wie man geeignete Flächen findet, wie man den Tiefbau koordiniert, wie man was geschickt einkaufen, anschließen kann, was auch vielleicht den Kunden wichtig ist. Es ist das Privatkundengeschäft natürlich was anderes als das irgendwie Logistikgeschäft, aber die haben super viel Erfahrung und sehr gute Prozesse, wie sie das alles koordinieren, planen, aufbauen, anschließen. Und also zum Beispiel sowohl bei mehreren von den genannten finde ich es beeindruckend, wie schnell da sukzessiv in ganz Europa Ladeparks ans Netz gehen. Bei den Trafos wird es das eher nicht so sehr geben, weil jeder Netzbetreiber lokal eigene technische Spezifikationen hat, technische Anschlussbedingungen heißt das dann, wie die Geräte genau zu betreiben und anzuschließen sind. Und wir haben das auch in unserem Projekt lange diskutiert. Könnte man nicht irgendwie mal ein paar Trafos einfach auf Lager kaufen und wenn wir dann wissen, da hinten können wir jetzt was bauen, dann nehmen wir den und schließen den da an. Das geht nicht, weil im Prinzip jeder Standort eigene Spezifikationen hat oder Netzbetreiber und die müssen dann die Trafos immer individuell bestellt werden und mit diesen Lieferzeiten von einem Jahr ist das super schwierig. Wenn man es sehr schnell machen möchte, gibt es auch Trafos zum Mieten. Man könnte dann versuchen, das irgendwie übergangsweise zu mieten, aber das ist natürlich auch wieder zusätzlicher Aufwand für die verschiedenen Betreiber.
Mieten kann ich dieses Sonderobjekt, das für diesen Standort aufgebaut wird, aber kaufen nicht, aber der Vermieter kann dann auch woanders hin.
Genau, also der,
das musst du bitte erklären.
Also es wird sicher nicht irgendwie sämtliche Spezifikationen sofort und in sämtlichen Größenklassen zu mieten geben, aber es gibt so ein Trafo-Mietgeschäft, da kann man, wenn man kurzfristig irgendwo Leistung braucht, hingehen und da gibt es so Containerlösungen, kann die in verschiedenen Größenklassen und so bestellen. Also es wird nicht überall und sofort funktionieren, aber damit könnte man ein bisschen was überbrücken.
Aber erfüllen denn diese Sonderanforderungen oder ist es dann so ein Universal-Use-Gerät?
Ich glaube, die erfüllen nicht überall sämtliche Anforderungen, sondern man muss dann, denke ich, schauen, dass man jetzt irgendwie, der hat jetzt die und die Anforderungen und dann hat vielleicht so ein Verleiher die Spezifikation da und eine andere hat er aber vielleicht nicht da. Aber es kann irgendwie die Sache,
es kann ein bisschen, miteinander reden.
Genau, man kann miteinander reden und man kann dann vielleicht in einzelnen Standorten ein Jahr überbrücken. Ob die das machen werden, weiß ich nicht. Ich habe so aus verschiedenen Diskussionen mitgenommen, dass die alle lieber ein bisschen langfristiger denken. Also ähnlich könnte man ja auch zum Beispiel sagen, was ist mit dem Netzanschluss? Wenn der jetzt erstmal ertüchtigt werden muss, könnte man dann nicht vielleicht einen großen Batteriepufferspeicher nehmen? Technisch ist das möglich, aber das scheint sich in vielen Fällen noch nicht zu rechnen mit so einem Pufferspeicher. Und weil alle zu Recht von einem wachsenden Markt ausgehen, sagen dann die Firmen, die so LKW-Ladeparks betreiben wollen, ja, wir gucken mal, wo ist wie viel Leistung zur Verfügung und eigentlich legen wir erst los, wenn da vielleicht 3, 4, 5 Megawatt zur Verfügung stehen. Die brauchen wir zwar die nächsten 3, 4 Jahre nicht, aber wir sichern uns die Fläche und wir können da jetzt schon mal einen größeren Park vorbereiten und dann sukzessiv mehr und größere Ladesäulen anschließen. Und man hat dann sozusagen nur einmal den Aufwand der Erschließung der Fläche und des Netzanschlusses. Also ich denke, bei Pkw sieht man das vielleicht so ein bisschen, dass viele Firmen jetzt größere Ladeparks in Betrieb nehmen und sich oft auch gleich eine größere Fläche sichern. Das jetzt erstmal, also die Fläche würde vielleicht 20 Ladesäulen hergeben, aber man baut jetzt erstmal 5 oder 10 auf und erweitert das dann sukzessiv, hat aber nur einmal die Netzanschlusskosten, nur einmal diese Grundstücksarbeit zu leisten.
Aber nochmal zu dem Trafo-Sharing, also kann man den nicht teilen? Also die kaufen den nicht zusammen und nutzen den dann, oder geht das technisch nicht? Weil das würde ja einfach dann die Last, wenn da drei Leute gleich oder drei Unternehmen gleichzeitig Ladesäulen aufbauen wollen nebeneinander, wie wir das heute bei den E-Autos sehen, dann können die sich einen Trafo teilen und dann brauchen wir 3 weniger oder 2 weniger, so rum.
Ja, Moment, also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, jetzt welcher Trafo. Also es wird sozusagen, wenn man an die Mittelspannung will mit dem LKW, dann muss man oft auch im Umspannwerk was meinen. Von dem habe ich jetzt nicht gesprochen und ich glaube, du auch nicht. Aber die sind dann relativ groß. Wenn da jetzt irgendwie 3-4 Megawatt Ladesäulen stehen wollen, dann brauchen die, glaube ich, einfach schon von der schieren Leistung ihren eigenen Trafo. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann wieder mit der Abrechnung irgendwie schwierig wird, wenn jetzt Firma A da 4 Megawatt Ladesäulen betreibt und daneben ist irgendwie Firma B mit 10 Pkw Ladesäulen. Sind zwar viel mehr Ladesäulen, aber viel weniger Leistung. Wie verrechnen die das jetzt miteinander? Und diese Komponenten haben ja auch brutale, also die haben ja auch lange Abschreibedauern von 20 Jahren und sowas. Also ich glaube, es wird dann irgendwie kompliziert, wem gehört was, wie teilt man sich das? Das wäre wahrscheinlich, also die ökonomisch und technisch wäre das sicher machbar, aber ich denke, dass das für die Firmen auch einfach irgendwie ein Planungsaufwand ist und ein Zusatzaufwand, der für sie keinen Sinn macht, wenn sie denken, naja, ich baue das jetzt so groß, dass ich das Ding sowieso erweitern kann und 10, 15 Jahre betreiben kann, da möchte ich die Leistung erstmal für mich reservieren und mich noch nicht noch irgendwie mit anderen zusammentun müssen.
Ich baue jetzt hier eine Frage ein, die eigentlich als Bonusfrage gedacht war, aber ich glaube, es passt hier gut hin. Wir haben vor schon sehr langer Zeit, glaube ich, mit Frank Steinbacher gesprochen von eLoaded und da ging es immer darum, dass gerade für Ladeparks so ein Gleichstrom, ein lokales Gleichstromnetz eigentlich sehr sinnvoll ist, weil man dann die Ladepunkte alle mit so einer Ringleitung anschließen kann und das weniger Tiefbauaufwand auch bedeutet. Wie stehst du denn dazu?
Ich weiß es nicht. Was ich so beobachte, ist, dass die Firmen da auch teilweise unterschiedliche Wege gehen. Also, dass die sozusagen relativ große Schränke bauen und da dann die Wechselrichter drin sind und andere Firmen so irgendwo anders einen sehr großen Schrank haben mit den Wechselrichter drin und dann nur auf so Mini-Stationen, sogenannte Satelliten bei der einen Firma, die Sachen verteilen. Und ich habe mitgenommen, dass es hat irgendwie beides technische Vor- und Nachteile und auch sehr unterschiedliche Preise. Ich glaube, das wird sich einfach irgendwie zeigen. Vielleicht ist es auch ein Nebeneinander. Was ich eigentlich ganz charmant nämlich finde an diesen verschiedenen Optionen, die man ausprobieren kann, mit Batteriepuffer, mit lokalem kleinem Gleichstromnetz oder ohne oder so bauen, der Vorteil ist, dass da irgendwie viele schlaue Leute jetzt dran sitzen und daran arbeiten, viele Ingenieure sich Gedanken machen und dass wir vermutlich alle davon irgendwie profitieren werden, dass die jetzt mal verschiedene Sachen ausprobieren und vielleicht auch an verschiedenen Orten verschiedene Dinge besser funktionieren. Also wir haben auch so Dinge diskutiert. Parkflächen sind ja ein großes Problem für LKW an der Autobahn, gibt heute schon viel zu wenig. Und wenn ich jetzt da noch große Ladesäulen hinstelle, reduziere ich die Zahl verfügbarer Parkplätze. Das ist eine gewisse Herausforderung und alle Akteure dabei sind super bemüht, so wenig Parkplätze wie möglich verloren gehen zu lassen. Und wir haben deshalb auch so Dinge diskutiert. Es gibt das schon im Busdepots, dass man vielleicht so eine kleine Brücke über mehrere Parkbuchten, die nebeneinander stehen, baut und dann von oben lange Kabel runterkommen. Das wird fürs Megawattladen wahrscheinlich nicht gehen, weil bei einem langen Kabel unglaublich viel Energie verloren geht. Aber zum Beispiel fürs Übernachtladen könnte das eine interessante Option sein. Also kurz gesagt, ich finde es gut, dass da verschiedene Ideen miteinander konkurrieren und ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann an verschiedenen Stellen auch vielleicht verschiedene Dinge zum Einsatz kommen werden. Es gab ja witzigerweise vor über 100 Jahren großen Streit, ob wir überhaupt irgendwie öffentliche Stromnetze mit Gleichstrom oder Wechselstrom betreiben wollen. Ich meine, wir kennen jetzt alle die Lösungen, aber ich finde es erstmal gut, dass da ausprobiert wird und vielleicht kann sich auch an verschiedenen Stellen verschiedene Dinge durchsetzen.
Ich finde die Vorstellung schön, dass da Ladekabel von oben runterhängen. Ich weiß nicht, war die schon mal in Japan? Da gibt es auch so Tankstellen, bei denen das gemacht wird. Darf man aber, glaube ich, nicht selber tanken. Da wird man immer betankt.
Okay. Also es gibt also diese Dinger gibt es schon. Also bei Busdepots gibt es das, dass die von oben kommen. Da gibt es auch so Pantographenlösungen. Aber es gibt auch diese Dinger für LKW schon zu sehen. Ich war neulich auf einer Teststrecke von einem Hersteller und da zieht man an so einem Seil, damit das Kabel nicht die ganze Zeit in Bodennähe rumhängt, muss man an einem Seil ziehen, kommt das Kabel runter, steckt man ein und los geht's. Genau, aber da muss man natürlich auch schauen, am Ende ist es oft eine Geldfrage, was kann man auch wie geschickt, also was kann man wie günstig und bezahlbar lösen. Und ich denke, bei den LKW wirklich auf den Rastanlagen, auf der Autobahn, klar spielt Geld immer eine Rolle, aber da ist gerade auch die Fläche extrem kostbar. Mhm. Wenn man jetzt ein bisschen von der Autobahn runtergeht, und ich denke, wir werden das tun müssen, weil wir sowieso zu wenig LKW-Stellplätze haben und auch nicht an jedem Rasthof beliebig viel Ladeleistung schnell zur Verfügung steht, netzseitig, werden wir sicher auch sehr viele Ladeparks neben der Autobahn sehen, auf Autohöfen, in Industriegebieten, direkt neben der Abfahrt. Das sieht man ja auch bei PKW schon so ein bisschen, dass oft, klar, die Rasthöfe auf der Autobahn sind besonders attraktive Standorte, aber viele Ladeparks auch einfach neben der Autobahn sind. Da hat man dann auch vielleicht ein bisschen mehr Platz, um da günstige Ladesäulen hinzubauen.
Aber ich mir das vorstellen kann, dass es schon attraktiv ist. Ich meine, ich habe mal, ich weiß nicht, mit wem das war. Ich glaube, das war jemand von der Timo Silober damals, der Chef von ENBW, der erzählt hat, wie oft diese Dinger kaputt gehen. Also die Ladekabel und sowas, wie oft die getauscht werden müssen, weil jemand drauf fährt, weil irgendwas ist, wenn das Kabel zu oft auf den Boden fällt, dann haben die ja Sensoren drin, die das zählen, da muss das Ladekabel getauscht werden. Und gerade bei einem LKW stelle ich mir vor, dass es ja super lukrativ ist, diesen LKW angesteckt zu haben. Und wenn der durchfahren muss und reinfährt und so, kaputt und weiterfährt, dann geht ja richtig viel Geld weg, weil der ja viele, wie du es vorhin schon gesagt, Megawattstunden am Ende oder Gigawattstunden verladen werden übers Jahr hinweg. Und dann geht aber, dann ist Geld flöten. Das heißt, die Infrastruktur am Laufen zu halten, ist dann noch elementarer als beim PKW vermutlich.
Ja, also die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit, die ist bei diesem gewerblichen Anwendungsfall sicher nochmal viel wichtiger. Ja, also wenn da wirklich, da ist jetzt ein LKW-Fahrer, der ist jetzt 4:15 gefahren, der muss in 15 Minuten raus und der muss gesetzliche Pause machen und hat aber immer noch 100 Kilometer Reichweite und sein Ziel ist aber noch 300 Kilometer weg. Da muss die Ladesäule funktionieren, sonst hat er ein Riesenproblem. Dann A, bleibt er liegen, B, muss er dann irgendwie einen Umweg fahren und kommt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später. Also das ist für die, das ist für mich ärgerlich im Urlaub, wenn ich einen Umweg fahre oder nochmal eine Ladesäule suchen muss. Aber für den ist das richtig viel Geld, was da einfach verloren geht, weil er den Fahrer, weil der Fahrer bezahlt werden muss, weil der vielleicht das versprochene Lieferfenster nicht einhalten kann. Also das ist da sicher elementar, ja.
Ein Thema, was ich gesehen habe, was mich ein bisschen irritiert hat. Ihr habt rechnet mit 2030 mit einer Elektrifizierungsrate der LKW von 15%. Das findest du das viel oder wenig? Vielleicht Spoiler vorweg, ich finde es unfassbar wenig. wir hatten keinen Radströmen-Podcast beispielsweise, ich glaube, es war Folge 120, meine ich.
Ja.
Und die sagt, die wollen bis 2030 einen Share im Verkauf zumindest haben, also vielleicht da die Einschränkung, aber von zwischen 60 und 40 ungefähr.
Genau, das ist nämlich das, aber das ist der, die, also, aber das ist der große Unterschied. Ich rede von Bestand, genau. Und die Hersteller, die verkaufen ja, die reden vor allem von Verkaufszielen. Also ich denke, ja, also Verkaufsziele 2030, so 40-60% könnte machbar sein, wäre wünschenswert. Ich meine, die Hersteller machen dann auch immer ihre Einschränkungen, wovon das alles abhängt. Aber ich denke, genau, sowas wie ein Anteil E-LKW-Neuzulassungen in Deutschland, 40%, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber der Bestand, der hängt ja einige Jahre hinterher. Ich meine, beim PKW ist das jetzt natürlich besonders eindringlich. Wir sind jetzt bei 20-30% Anteil Neuzulassung, aber immer noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich beim Bestand. Und der Zeitverzug ist durch die geringere Haltedauer beim LKW nicht so groß, aber wir haben jetzt in einigen Szenarien mit 15% Bestandsdurchdringung gerechnet. Und was es genau wird, ich denke, zwischen 50-20% Bestandsanteil E-LKW scheint mir realistisch machbar. 2030 ist trotzdem alles ehrgeizig, aber das scheint mir realistisch machbar. Aber genau weiß das auch heute keiner, wie viel es genau werden wird. Ich glaube aber so, die Größenordnung für den Bestandsanteil ist eine plausible, ja.
Was schätzt du, wann erreichen wir denn die 50%? Also, oder diesen Kipppunkt?
Bei der Neuzulassung oder im Bestand?
Im Bestand. Also, und noch vorweg, Frau Ratzrö meinte, das haben die in ihrer Produktion nicht in Deutschland zugelassen, sondern die produzieren 60-40. Also, sie wollte sich nicht ganz festnageln. Es war entweder 60 elektrisch oder 40 elektrisch. Also, aber irgendwas in der Range.
Ja.
Nichtsdestotrotz sind wir ungefähr bei der Hälfte, die produzieren wollen. Und das hat also global. Nicht jetzt hier für Good Old Germany.
Ja.
Das fand ich krass. Also dann.
Ja, ich, genau, ich, wie soll ich sagen? Die Schwesterfirma für PKW hat ja gerade ihre Ziele nach unten korrigiert. Also ich hoffe, es kommt so. Und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten. Wir strengen uns alle an. Aber es ist, glaube ich, schon ein realistisches, auch machbares, aber trotzdem sehr ehrgeiziges Ziel, 50% Anteil E-Lkw-Neuzulassungen in Europa 2030 zu haben. Bis wir dann 50% im Bestand haben, das könnte dann ja Mitte der 30er Jahre sein, dass wir 50% im Bestand haben. Was ganz lustig ist, man muss ein bisschen gucken, je älter ein Fahrzeug ist, desto weniger fährt es. Das heißt, auch wenn es noch nicht vielleicht 50% des Bestandes elektrisch sind, kann es gut sein, dass 50% derer, die man so auf der Autobahn sieht, weil ja die neueren mehr fahren, elektrisch sein werden. Was eigentlich natürlich was Gutes ist, weil wir dann mit den neuen Fahrzeugen schon relativ viele verkehrsbedingte Emissionen einsparen. Nicht nur CO2, auch Lärm und andere Emissionen.
Bei dem ganzen Thema, wir haben jetzt viel über das öffentliche Laden gesprochen. Beim LKW kenne ich auch immer noch das klassische Depotladen. Das heißt, ich lade irgendwie halt da, wo der LKW nachts parkt beispielsweise. Kannst du da zahlen, wie viel aktuell Depot getankt wird, und wird man das alles umrüsten können auf Depotladen?
Ich habe lange nach Zahlen gesucht, wie viele Tankstellen es eigentlich in Depots gibt. Ich habe nichts gefunden.
Ich habe auch gesucht, aber wahrscheinlich nicht so lange wie du.
Deshalb kann ich den ersten Teil nicht beantworten. Also wir reden jetzt mit vielen Logistikfirmen und begleiten die. Oft ist da noch ein bisschen Leistung verfügbar, kommt dann immer auf den Standort an, ob da jetzt vielleicht ein halber Megawatt, ein Megawatt oder zwei Megawatt zur Verfügung stehen, und dementsprechend könnte man mehr oder weniger Fahrzeuge relativ schnell Ladeinfrastruktur installieren. Oft sagen dann die Netzbetreiber, okay, jetzt haben wir noch ein halbes Megawatt zur Verfügung. Wir könnten, wenn du sagst, du willst mehr haben, dann musst du ein bisschen warten, ja, weil dann in 3 Jahren oder so bauen wir da ein neues Umspannwerk. Da wäre dann wieder mehr Leistung zur verfügbar. Also man muss immer unterscheiden, wie viel ist kurzfristig verfügbar, wie viel kann nach einer gewissen Wartezeit, wenn das Netz erweitert wurde, von Seiten der Netzbetreiber verfügbar sein. Und was heißt das dann für die Fahrzeuge? Also wir sehen so in ganz vielen Rechnungen, dass in der Regel 50 kW vollkommen ausreichend sind fürs Depotladen. Das heißt, wenn ich 500 kW frei habe, kann ich damit 10 LKW mindestens über Nacht laden. Wenn die vielleicht auch noch ein bisschen unterschiedliche Betriebsdauern haben, können die sich vielleicht auch ein bisschen abwechseln. Wenn man kurzfristig mehr installieren möchte, dann müsste man wirklich über Pufferspeicher oder so nachdenken. Also das ist sehr standortabhängig. Mein Eindruck ist, meistens geht relativ kurzfristig ein bisschen was. Was, glaube ich, erstmal gut ist, damit die Firmen einsteigen können. Es würden in der Regel die Logistiker nicht anfangen, binnen eines Jahres ihren gesamten Fuhrpark umzurüsten auf E-Lkw, sondern man fängt erstmal, ein paar Fahrzeuge werden jährlich sowieso ausgetauscht, dann fängt man erstmal mit ein paar an, sammelt Erfahrungen, kann die anschließen und ist gleichzeitig vielleicht in Gesprächen mit dem Netzbetreiber, dass man perspektivisch mehr haben möchte. Ich glaube, die Frage ist, wenn wir irgendwo auch mittelfristig da Netzrestriktionen haben und jemand möchte schnell umsteigen, was machen wir mit denen? Ich denke eben, dass Pufferspeicher da ein bisschen Abhilfe leisten können. Und wir werden vermutlich auch den Fall haben, dass es verschiedene Depots dann gibt, dass vielleicht so eine Logistikfirma mehrere Depots über Deutschland oder Europa verteilt hat und an dem einen dann erstmal mehr macht, weil da mehr Anschlussleistung zur Verfügung ist. Mhm. Wo es noch gewisse offene Fragen gibt, wir haben ja oft auch bei großen Firmen, dass Logistikleistungen einfach ausgelagert werden. Da werden dann kleinere Logistikfirmen eingekauft und an die werden diese Fahrten versteigert. Da wäre es natürlich super günstig, wenn die elektrisch fahren wollen, dass die sozusagen bei ihrem Auftraggeber entweder auf dem Parkplatz oder an der Ladeschleuse Strom laden können. Das muss sich aber, glaube ich, erst noch etablieren. Es werden jetzt auch nicht diese kleinen Firmen, die Fahrten ersteigern, werden jetzt auch nicht die ersten sein, die auf LKW umsteigen, aber das ist so ein Bereich, da muss die Logistikbranche erst noch ein bisschen Erfahrung sammeln, wie sich das gut organisieren lässt. Auch mit Abrechnung kriege ich dann von dem Kunden eine Ladekarte oder habe ich irgendwie eine allgemeine Ladekarte. Heute haben die ja so Kreditkarten von großen Anbietern, kann ich dann mit so einer Ladekarte auch dahin gehen. Da müssen wir erst alle noch ein bisschen lernen, wie sich das gut organisieren lässt.
Du sprachst jetzt viel vom Netzausbau auch für die oder von der Netzsituation für die, die im Depot laden wollen. Ist es nicht perspektivisch vielleicht auch denkbar, dass man sagt, gut, so ein Depot, das hat eine große Fläche, ich klatsche da alles voll mit Solarzellen und nehme dann diesen Pufferspeicher und bin dann auch mehr oder weniger mein eigener Energieproduzent und kann meine LKW mit dem laden, was ich eh die ganze Zeit erzeuge, und gleichzeitig passt das ganz gut zu den niedrigeren Ladegeschwindigkeiten, weil das tröpfelt halt dann so rein und raus, ne? Tagsüber wird der Pufferspeicher voll und nachts werden die LKWs geladen.
Jein. Also mit der PV-Fläche ist das so, so ein LKW braucht einfach unglaublich viel Energie. Und manchmal sieht man so Videos, dass da irgendwie ein LKW mit Solarmodulen, der Trailer vollgepackt wurde. Ja, das reicht meistens dann so für die Kühlung des Trailers, aber nicht unbedingt, um den LKW zu bewegen. Das ist so ein bisschen wie beim PKW, wenn man da Solarmodule...
Grüße gehen raus an so einem Motor.
Wenn man da Solarmodule aufs Auto baut, dann reicht das für die Klimaanlage, aber nicht unbedingt für den Antrieb. Yeah. Und dann muss das Auto schon ziemlich lange in der Sonne stehen, dass da ein bisschen was auch nennenswert in die Batterie reingeht. Also, aber nichtsdestotrotz kann man natürlich da, wenn man eine große Lagerfläche hat auf dem Dach, mit Solar einiges machen. Trotzdem wird das ja in der Regel ans Netz angeschlossen, dass ich einspeisen kann. Also auch da muss ich erstmal mit dem Netzbetreiber reden. Hallo, kann ich hier jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht, 500 kW Solar PV-Park irgendwie anschließen? aber also, um das mit dem Netz noch ein bisschen auszuführen, mein Eindruck ist, diese Sachen mit den Batteriespeichern, ich sehe das im Moment so, wir haben es jetzt ein paar Mal versucht durchzurechnen und auch mit ein, zwei Akteuren gesprochen. Im Moment scheint es sich noch nicht zu rechnen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass so Batteriepuffer bezüglich E-LKW-Laden nicht unbedingt in naher Zukunft kommen, weil es wirtschaftlich so viel Sinn macht, sondern einfach, weil man sonst nicht so viele LKW laden könnte ohne den Pufferspeicher. Also dass das eher für die Machbarkeit ist und dann ist es mit den Kosten vielleicht trotzdem noch darstellbar, aber jetzt sozusagen trotzdem wäre, wenn er möglich wäre, der Netzanschluss eigentlich zu bevorzugen. Was ich ganz spannend finde, ist mit so Pufferspeichern und Eigenstrom, je nachdem, was das für Einsatzprofile sind, zum Beispiel die Lebensmittellogistik, die sind oft in den frühen Morgenstunden unterwegs, damit da das frische Obst und Gemüse in den Supermarkt kommt. Und ein Teil der Fahrzeuge steht dann aber so ab dem frühen Nachmittag im Depot rum und könnte da also durchaus noch ein bisschen von dem Eigen-PV mitnehmen. In der Regel reichen die Flächen nicht, um wie 80 LKW gleichzeitig mit PV-Strom zu laden. Aber das könnte sozusagen günstiger Eigenstrom sein, der einen kleinen Beitrag liefert. Gleichzeitig könnte man vielleicht mit einem Pufferspeicher und einem Energiemanagement den Netzanschlussleistung reduzieren. Das gesteuerte Laden von den LKW wird sehr wichtig und spannend sein. Die Post zum Beispiel macht das heute schon, weil man bei den Strommengen dann nicht mehr nur einen Energiepreis bezahlt, wie wir das als Haushaltskunden gewohnt sind, sondern auch einen Leistungspreis. Je höher die Spitzenleistung ist, die man abgerufen hat, die zahlt man extra. Das ist dann für so ein Depot sehr wichtig, dass die möglichst gleichmäßig verteilt laden, die LKW, und da kann man mit einem guten Lademanagement was machen. Und mittelfristig könnte es auch sein, dass vielleicht die LKW für Rückspeisung eine interessante Option sind. Und ich finde das eine ganz spannende Sache. Bei PKW diskutieren und rechnen wir das schon lange. Und es wird jetzt so langsam auch kommerziell verfügbar, dass PKW zumindest ins Haus auch zurückspeisen können. Vielleicht auch bald mal ins Netz. Und da gab es immer diese Debatten über so virtuelle Kraftwerke, wo Haushaltskunden in der Windflaute zurückspeisen und so. Das ist bei Haushalten aber ja eigentlich ziemlich kompliziert, damit das muss ja eine relevante Leistung und Energiemenge sein. Das heißt, man braucht irgendwie eine Firma, einen Aggregator, der hunderte Haushalte koordiniert und dazu bringt, gleichzeitig zurückzuspeisen. Das ist also relativ großer Koordinationsaufwand und auch technischer Aufwand. Das ist bei LKW viel leichter. Da reicht mir im Prinzip ein Depot mit 50 LKW. Ich habe also einen Aggregator, der die Integration in den Strommarkt oder Regelenergiemarkt übernimmt, und ein Depot. Ich habe also nur noch zwei Akteure statt über 100. Deshalb ist das eigentlich ein super interessanter Anwendungsfall. Und ich glaube, im Gegensatz zu Privathaushalten, wo viele Dinge eine Rolle spielen, es muss irgendwie ein bisschen sicher sein, es soll vielleicht ein bisschen Geld bringen und ein bisschen umweltfreundlich sein, ist da so eine gewerbliche Anwendung viel einfacher, wenn sich das für den, wenn der Logistiker damit Geld machen kann und er trotzdem morgens seine LKW für seine eigentlichen Zwecke vollgeladen vorfindet, dann macht er das wahrscheinlich, ja, wenn der sieht, okay, da kann ich so und so viel Geld mit verdienen und die LKW stehen ja nachts eh nur rum, ja, dann los. Also es ist irgendwie eine rein ökonomische Entscheidung und es sind viel weniger Akteure, die zu koordinieren sind. Also das könnte noch sehr, sehr spannend werden. Da gibt es noch nicht so viele Forschungsarbeiten zu und es gibt ja auch noch nicht so viele E-LKW, geschweige denn E-LKW, die vielleicht rückspeisen könnten. Aber das könnte noch ein sehr spannendes Anwendungsfeld werden. Also ich glaube, da gibt es viele spannende Dinge zu beobachten die nächsten 10, 20 Jahre.
Mhm. Umso länger wir reden, umso mehr komme ich weg von der Idee, auch wenn du es vorher schon ein bisschen gedämpft hast, meine Euphorie, die ich persönlich immer dem MCS-Laden gegenüber hege. Ich habe das Gefühl, wenn wir CCS machen würden und es voll rausziehen, kommen wir, glaube ich, auf 500 kW in der Spitze. Also schon echt viel, ein halbes Megawatt. Du sprichst jetzt auch, die ersten MCS-Sachen kommen auch nur so auf 750, wenn es gut läuft, auf 1 Megawatt. Und von diesen möglichen 3,75, die dieser Stecker dann und eventuell auch das oberschenkeldicke Kabel wahrscheinlich dann erlauben würden, kommen wir dann da irgendwie hin. Aber wäre es nicht eigentlich ausreichend und viel einfacher, wenn wir alles nur mit CCS machen? Warum machen wir überhaupt MCS dann?
Die Grundidee ist eben, erstmal in 30 oder 45 Minuten 400 Kilowattstunden nachzuladen. Und damit bin ich halt rein rechnerisch bei knapp 800 kW. Und wenn ich dann überlege, okay, wenn ich das in einer halben Stunde vollladen will, bin ich bei 800 kW, aber das wäre ja eine Dauerleistung. Das heißt, mit so üblichen Ladekurven ist die Peakleistung nochmal höher. Und da bin ich dann schon definitiv jenseits dessen, was der CCS-Standard überhaupt zulässt. Und ja, erfahrungsgemäß ist es wohl so, ich bin selber in der Standardisierung nicht so tief drin, aber wenn man schon mal einen Standard auslegt, dann versucht man den auch ein bisschen langfristig auszulegen und hat den jetzt einfach gleich mal, macht man den ein bisschen größer.
Aber Faktor 4 ist ja schon ein Wort.
Also. Genau. Jetzt sind nämlich, und es kommen, also erstmal denke ich, wenn wir in den nächsten Jahren überhaupt mal so 1 MW Peakleistung bei einem LKW sehen werden, und das, ich glaube, es wird kommen, und das werden wir auch definitiv vor 2030 sehen, ist schon viel geschafft. Das ist technisch auch anspruchsvoll. Den Standard, der soll aber ja vielleicht 10, 20 Jahre halten, und der ist so ausgelegt, dass er auch für andere Anwendungsfälle machbar wäre. Also es geht darum, zum Beispiel vielleicht Fähren oder große Schiffe auch so laden zu können. Da gibt es jetzt inzwischen manchmal zum Beispiel so Konstruktionen, dass so eine Fähre dann irgendwie 3 CCS-Anschlüsse hat. Sowas versucht man sich dann zu sparen. Und gleichzeitig gibt es so Überlegungen, ob man vielleicht mit dem Standard langfristig im Prinzip so eine Art Tankstellenmodell auch für MCS machen könnte. Also so wie ich es jetzt die ganze Zeit erklärt habe, habe ich ja immer davon gesprochen, MCS werden viele gar nicht brauchen, aber die es brauchen, für die ist extrem wichtig. Und im Moment ist das Einsatzszenario während der 45 Minuten Lenkzeitpause. Heute wird aber der Diesel bei den LKW nicht während einer 45 Minuten Lenkzeitpause getankt, sondern die fahren an die Tankstelle, stehen dann da so 10, 15 Minuten und integrieren das in ihre reguläre Arbeits- und Lenkzeit. Und perspektivisch wäre es auch denkbar, an der Autobahn oder da, wo unglaublich viel los ist, dass man auch so eine Art Tankstellenmodell für Batterie-LKW macht. Und wenn man dann in 10, 15 Minuten 400, 500 Kilometer nachladen möchte, dann sind wir definitiv deutlich über 1 Megawatt. Dann reden wir eher von 2 Megawatt. Das wäre dann eher so ein Tankstellenanwendungsfall. Und ich weiß nicht, ob das kommen wird, wie das kommen wird, aber es finde ich durchaus irgendwie ein interessantes und plausibles Szenario, was sein könnte. Und da finde ich schon sinnvoll, dass man jetzt, wenn man den Standard einmal gründlich entwickelt und sich alles überlegt, dass der dann auch 10, 15 Jahre funktioniert. Das könnte so ein langfristiges Modell auch noch sein, das vielleicht nochmal eine Rolle spielen wird, wer weiß.
Ich finde schön, dass wir einmal nicht zu kurz springen. Das ist schön.
Andererseits, was mich schon immer wieder erstaunt, die ganze Technik richtet sich nach Lenkzeiten und auch nach Modellen, die in der Praxis gefunden werden. Dann stellt man fest, da die machen das Tanken gar nicht unbedingt in der Lenkpause, sondern auch so. Und dann richten wir uns jetzt auch wieder danach. Also dabei ist doch das gar nicht Gott gegeben, also dass die Lenkpause 45 Minuten ist. Also da könnte man ja über Regulatorik dann auch relativ viel machen. Und ab welchem Punkt muss denn eigentlich, sage ich mal, die Technik sich immer nach der Regulatorik richten und wann ist es umgekehrt? Also irgendwie klingt es grotesk.
Ja, also vielleicht die Regulierung, die Lenkzeitregelung, die sind ja kein Wert an sich, die sind ja für die Menschen gemacht. Ja? Also, dass die LKW-Fahrer, ich meine, wird sicher genug beschissen, aber dass die nach 4,5 Stunden ja auch zu deren Wohl, Arbeitsbedingungen und zu unser aller Sicherheit. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie haufenweise übernächtigte LKW-Fahrer auf der Autobahn haben, die da schon 10 Stunden am Lenkrad sitzen. Also es ist irgendwie zu unser aller Sicherheit und auch zum Schutze natürlich der Fahrer. Aber in der Tat, die Debatten gibt es. Ich meine, auf der einen Seite muss man sagen, ich habe jetzt immer von den 45 Minuten geredet, aber es gibt ja auch andere Alternativen. Der Fahrer darf auch mehrfach 15 Minuten Pause machen. Und da sind wir wieder bei brauchen wir wieder höhere Ladeleistungen, wenn man da ein bisschen was nachladen will. Also da gibt es schon andere Modelle. Nichtsdestotrotz laufen die Debatten, ob wir vielleicht die Lenkzeitregelung irgendwie anpassen. Und die Hauptfrage ist, wenn der in der Schlange steht und dann wird ein Ladepunkt frei und der fährt daran, könnte man das aus der Lenkzeitpause vielleicht rausrechnen? Und das sind so die Diskussionen, gibt es aus den nachvollziehbaren Gründen. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Alle sagen, wie schwer es ist, Fahrer zu finden und wie stressig der Beruf ist. Und ich meine, wenn wir das technisch einrichten können, dann hätte ich gesagt, versuchen wir lieber, die Fahrer und auch alle anderen Verkehrsteilnehmer vor übernächtigten und übermüdeten Fahrern zu schützen und gleichzeitig irgendwie den Beruf nicht noch unattraktiver zu machen. Aber das ist eine gesellschaftliche, politische Debatte, die wir führen müssen. Also genau.
Ich hätte jetzt auch gar nicht umgekehrt gedacht und gesagt, ne, dann lass uns halt die Lenkzeitpause auf 60 Minuten machen. Mhm. Also im Endeffekt ist es ja immer eine Geldfrage. Mhm. Einerseits, wenn ich das mache, wird es für die Logistikbranche teurer und für uns alle, weil dann die Kosten gehen ja eins zu eins auf die Preise der Produkte, die wir kaufen. Andererseits spare ich mir dann vielleicht halt wieder was perspektivisch bei der Infrastruktur und habe noch einen Sicherheitsgewinn eventuell.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, das könnte man mal überlegen, was das volkswirtschaftlich bedeutet. Das ist immer ein bisschen schwer zu quantifizieren, aber ist ein guter Punkt. Ja, also ich, wie gesagt, am Ende soll sich die Technik irgendwie nach den Menschen richten und nicht umgekehrt. Und aber Menschen sind jetzt natürlich auch viele, die mittel- oder unmittelbar betroffen sind. Die Fahrer mit der Lenkzeitregelung, die anderen Verkehrsteilnehmer und am Ende aber auch wir alle und unsere Kinder und Enkel über die CO2-Emissionen und die globale Erwärmung. Mhm.
Mich würde interessieren, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie die grob aussehen sollen. Ich sehe nur, wenn ich jetzt unterwegs bin, privat und mal nicht auf einem Rasthof stehe, ganz viele LKW, die auch irgendwo im Industriegebiet stehen und so weiter. Die stehen da jetzt heute aktuell, ganze Wochenenden zum Teil, einfach weil auch am Sonntag darfst du nicht fahren als Beispiel. Wie soll das denn erschlossen werden? Kann das überhaupt erschlossen werden? Denkt man das mit? Diese ganzen Ausweichüberlaufflächen, die aktuell von LKW sehr natürlich genutzt werden. Kann man das überhaupt mitdenken oder ist das zerfasert das zu sehr?
Ja, das wird schon auch mitgedacht. Also das eine sind, wenn zum Beispiel ein LKW was anliefert und es muss am nächsten Morgen früh da sein, dann gibt es oft Parkplätze vor so Depots und vor Logistikzentren. Die sind dann noch vor der Schranke, da stehen die dann oft über Nacht und warten, dass sie morgens ran können. Da könnte man relativ gut Ladeinfrastruktur aufbauen und das ist so ein bisschen dieser Fall, den ich vorhin genannt hatte, dass die Logistiker sich auch irgendwie Gedanken machen müssen für ihre Unterauftragnehmer, was sie denen wie zur Verfügung stellen und abrechnen. In den Industriegebieten, also es gibt auch so geschützte Parkflächen, da gibt es auch Anbieter, wo man sich als Lkw-Fahrer so einbuchen kann. Da gibt es dann vielleicht auch eine Dusche oder eine Kochmöglichkeit und sowas. Die werden sowas, denke ich, auch auf dem Schirm haben und da sicher einiges anbauen. Dann gibt es so, die verschiedenen Hersteller haben so Servicestationen, wo man mit den Lkw hin kann, oft auch in Autobahnnähe. Die denken schon drüber nach, Ladeinfrastruktur zu bauen und die sind eben auch oft in Industriegebieten. Aber ja, es gibt auch diese ganz einfachen Parkplätze irgendwo im Industriegebiet am Straßenrand. Wer da wann wie was aufbauen kann, müssen wir mal schauen. Es ist jetzt für die Ladepunktbetreiber so mäßig attraktiv, weil da nicht viel Strom rübergeht. Die wollen halt vor allem Strom verkaufen, weil sie damit Marge machen können. Aber wenn die Nachfrage groß genug wird, könnte es schon sein, dass vielleicht auch die Industriegebiete oder die Kommunen ein bisschen aktiv werden und sagen, hier, wir brauchen da, das können ja einfache Geräte sein, die erreichen dann 50 kW, wenn die da die ganze Nacht rumstehen. Genau. Ganz klar ist es noch nicht. Vielleicht lässt sich das verbinden auch mit einer höheren Attraktivität von solchen Parkplätzen in Industriegebieten für die Fahrer. Mhm.
Und auf diesen auf diesen Rasthöfen, wo jetzt aktuell schon die LKW in Reihe und Glied stehen, du hast vorhin gesagt, das wird alles Platz kosten. Ja. Von wie viel mehr Platzbedarf sprechen wir da? Du hast diese Überdachungsmöglichkeit angedeutet, die ich sehr cool finde, ehrlich gesagt. Aber so grundsätzlich, normalerweise, ich meine, die Norm für MCS sieht vor, dass wir, ich glaube, 1,30 Meter von der Schnauze vorne oder sowas nach hinten haben. Oder mehr? Nee, es müssen mehr sein. Ist ja wohl hinter der Fahrertüre. Das ist ja genormt, wie weit hinten sozusagen auf der Seitenfläche des Fahrzeugs, des LKW und auf welcher Höhe die Buchse angebracht werden soll. Ich glaube, das ist mit in der Norm schon drin. Ja. Und dort muss dann, um das Kabel kurz zu halten, hast du auch schon gesagt, irgendwie diese die Ladesäule aus dem Boden kommen oder
relativ nah
vom stehen, Himmel oder ja, wie auch immer. Aber wie viel mehr Platz, mit was rechnet man da?
Also im Moment, wir haben verschiedene Designs angeschaut und ein bisschen gerechnet. Also wir hoffen, wenn man es alles irgendwie geschickt positioniert, kommt aber sehr darauf an, wie die Säulen am Ende aussehen werden, wie groß diese Schränke sind. Das ist auch, wir haben dann auch mit den Hardware-Produzenten gesprochen, haben gesagt, könnt ihr die Säule, warum muss die so quadratischen Grundriss haben? Könnt ihr die nicht irgendwie lang bauen, dass die lang gezogen ist? Ja, dass dann die Schaltschränke nicht nebeneinander, sondern hintereinander sind und so. Also ich glaube, da gibt's noch viel Raum für Innovation oder eben dieses Satellitenmodell, ob man das vielleicht schafft. Nichtsdestotrotz werden wir da so kleine Verkehrsinseln und sowas bauen müssen, weil man ja auch gucken muss, also es sind ja schon die Pkw-Ladesäulen immer so mit so Pollern und sowas ein bisschen geschützt. Also der LKW, der merkt das ja nicht mal, wenn er die Ladesäule umnietet. Also ich habe selber LKW-Führerschein gemacht das war dann immer so, dass man an der Ampel sehr aufpassen muss, weil man im Zweifelsfall gar nicht merkt, ob man die Ampel umgeschubst hat. und also ich denke, wenn wir uns anstrengen, schaffen wir es vielleicht, dass wir nur 10-20% der Flächen verlieren. Muss man mal schauen. Also auf den ersten Blick sieht es ein bisschen mehr aus. Und am Anfang wird es auch ein bisschen mehr sein mit diesen ersten Modellen. Aber ich hoffe, dass wir da perspektivisch runterkommen durch schlaue Flächennutzung. Ja.
Aber 20% finde ich schon heftig. Das ist dann von 5 Stellplätzen, von denen wir ohnehin, du hast selber gesagt, viel zu wenig haben, sind es nur noch 4.
Genau. Und ich hoffe, dass wir also ich denke, 20% schafft man auf jeden Fall durch ein schlaues Design. Aber ich hoffe, dass wir da nochmal deutlich runterkommen, dass wir auf 10% oder so runterkommen. Vielleicht durch ganz schlaue Designs perspektivisch auch mehr, ja. Aber es ist schwierig und insgesamt sind es sowieso zu wenig LKW-Stellfläche. Ich finde jetzt nur, man darf das eine nicht gegen das andere ausspielen. Also ich habe da manchmal so in Debatten das so bekommen, ja, aber wir haben doch schon zu wenig, dann bauen wir lieber nichts. Ich sage, naja, das sind erstmal zwei unterschiedliche Probleme. Wir können jetzt nicht weiter einfach mit dem Diesel alles durch die Gegend fahren, nur weil wir zu wenig
Parkplätze haben. Also zu sagen, ich baue jetzt keine Ladesäule, weil ich habe trotzdem zu wenig.
Und erinnere mich da auch sehr an, also wir haben da irgendwie mit dem Bundeswirtschaftsministerium drüber gesprochen, die ja sozusagen als Energieministerium auch für die ganze Energiewende verantwortlich sind und der Mensch aus dem Ministerium hat dann irgendwann nur zu mir gesagt, also Herr Plötz, wir haben viele Probleme bei der Energiewende, aber ich glaube, die Parkplätze werden es am Ende nicht sein, an denen wir scheitern. Und das da ist schon viel dran, ja. Also am Ende, das sind Flächen. Und auf den Rasthöfen kann man nicht mehr relativ schnell Flächen zu gewinnen. Deshalb denke ich, wir werden in die Industriegebiete neben den Autobahnen gehen müssen. Da gibt es auch noch Flächen.
Alles klar. Mich würde noch interessieren, weil du sagst, es gibt auch noch kein Standard-Layout für diese Ladesäulen. Bei den E-Autos sehen wir jetzt diese Alpitronic-Ladesäulen relativ viel. Ich glaube, Campower wird jetzt auch mehr in Mitteleuropa durchstarten. Die sehen alle relativ ähnlich aus. Also du hast vorhin schon gesagt, es gibt diese zentralen Dinge mit diesen Satellites.
Ja.
Es gibt die, wie wir es von Alpitronic beispielsweise kennen, wo alles in einem ist. Kannst du schon zum einen sagen, wie die bei den LKW aussehen werden, abgesehen davon, dass die noch nicht länglich sind, dass sie wenig Platz brauchen? Zum einen und zum anderen, ich weiß noch, wie Alpitronic sich gefeiert hat, auch von diesen 300 kW auf 400 aufzustocken. Mhm. Und ich dachte so, ihr habt uns mal, also wir hatten einen Podcast mit Philipp Sinonert, dem Chef von Alpitronic, der uns das wunderbar erklärt, wie das alles so gestackt wird aufeinander. Das ist also, dass der 300 kW Charger im Prinzip auch nur ein Sammelsurium von diesen 75 kW Stacks ist, den sie auch in ihren 150 kW Chargern haben, etc. pp. Dazu 400, machst halt nochmal, okay, ein Drittel mehr rein, dieser Stacks, aber warum ist jetzt so Raketentechnik? Also wie ist das und wieso haben wir diese Megawatt-Charging noch nicht, abgesehen davon, dass der Stecker noch nicht weg ist? Das Protokoll ist weiterhin CCS-basiert, soweit ich weiß. Was ist so schwierig, das jetzt auf 3 Alpitronics in Reihe zu schalten?
Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist jetzt nicht, Wechselrichter in der Größenklasse zu haben. Das ist jetzt nicht irgendwie das Problem. Also es werden ja auch Industrieanlagen mit mehr angeschlossen und sowas.
Zum Beispiel.
Ich glaube, die Schwierigkeit ist eher, das Ganze muss halt irgendwie möglichst kompakt sein. Das ist sicher eine Herausforderung und irgendwie wartungsarm und so. Aber ich glaube, die Kühlung des Kabels irgendwie schlau zu organisieren und das muss sicher sein, zuverlässig, kommunikationsfähig, kühle ich das Kabel, kühle ich die Stecker, was kühle ich wie. Und wie schaffe ich das mit geringer zusätzlichem Leistungsbedarf? Ich glaube, das ist auch ein bisschen die Herausforderung. Nicht so sehr die Umwandlung und die Leistung per se, sondern Kühlung von Kabel, Stecker und der Anlage und Abluft und Geräuschemissionen und sowas. Also ich glaube, es sind viele kleine Punkte, die da zusammenkommen. Und Das sind eben auch Sachen, gut, die stehen jetzt oft an der Autobahn, aber ich weiß zum Beispiel, dass bei den so die Supermärkte zum Beispiel, wenn diese Alpetronik und so aufbauen, die haben Probleme, dass die oft in Mischgebieten oder Wohngebieten stehen und da gibt es klare Lärmschutzvorgaben und wenn so ein Alpetronik 400 bei voller Leistung läuft, dann ist der laut, ja, weil einfach der Lüfter ziemlich viel Krach macht, weil die Abwärme weg muss. Das ist auf der Autobahn nicht so dramatisch, aber das meine ich mit, es ist irgendwie eine Reihe von Herausforderungen und ich glaube, es ist nicht die Stromtechnik selbst, sondern es sind eher Kühlung, Effizienz an den verschiedenen Komponenten, auch Kabel und Stecker.
Mhm. Apropos Effizienz, wenn du schon sagst, der Lüfter ist laut, weil die Abwärme weg muss, wie groß ist denn ungefähr der Unterschied oder wie hoch ist die Effizienz beim Megawatt-Charging? Noch, wir sprechen ja sonst schon immer mal gerne von Ladeverlusten.
Gute Frage. Das wissen wir noch gar nicht, weil es eben, es gibt jetzt irgendwie ein paar erste Prototypen. Ich glaube, habe noch keine Zahlen gesehen, wie hoch die Effizienz da sein wird. Ich denke, langfristig wird es sicher auch ein Argument sein. Das erste ist dann immer erstmal, dass es kann. Das zweite dann vielleicht die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit, Wartungskosten und dann kommen auch irgendwann die Effizienz dazu, weil das natürlich auch, es müssen ja alle bezahlen, ja, was da verloren. Mhm.
Und im Zweifel vielleicht einen Ansporn für Logistikerkonzepte zu finden, wo man nicht so schnell, so viel Megawatt-Charging braucht, weil er dann, er zahlt ja die Ladeverluste mit, ne?
Ja, genau. Also eine spannende Frage. Wir gehen im Moment davon aus, dass das Langsamladen günstiger sein wird, so wie wir es eigentlich auch bei PKW irgendwie gewohnt sind. Aber so hundertprozentig sicher ist es nicht. Gerade weil so ein Megawatt-Ladestandort, so ein öffentlicher, da geht halt unglaublich viel Strom durch und dann kommt man in ganz andere Stromklassen und da wird dann irgendwann durch die schiere Menge bieten die Netzbetreiber das günstiger an und dann kann man vielleicht noch in den Leistungsklassen auch, ist dann der Stromhandel ein bisschen interessanter und dann ist man vielleicht dichter an Börsenstrompreisen dran. Mhm. Also es könnte auch sein, dass langfristig das Megawattladen durch die schieren Skaleneffekte und die schiere Systemgröße günstiger wird. Aber das ist schwer zu sagen. Im Moment gehen wir erstmal davon aus, dass das Depotladen günstiger ist. Insbesondere, weil beim Depotladen auch kein Betreiber dazwischen ist, der eine Marge machen möchte, sondern es ist einfach der Logistiker, der da seinen Strom braucht.
Mhm. Ja. Was ja auch immer wieder auftaucht, jetzt haben wir über die ganze Zeit nur, wie schnell können wir den Strom laden, aber wie viel brauchen wir denn eigentlich? Haben wir produktionsseitig genug Strom? Aktuell im deutschen Netz ist ja auch eine Debatte, die gerne bei den E-Autos schon geführt wurde.
Ja, also jetzt die ersten Jahre, wo wir noch einen sehr überschaubaren E-Lkw-Bestand haben, sind natürlich die Strommengen auch sehr überschaubar. Aber ganz grundsätzlich wird der Strombedarf, die Stromnachfrage in Deutschland sehr stark steigen die nächsten 20 Jahre. Da sind sich alle Rechnungen, alle Szenarien einig. Genau, es gibt jetzt auch von Seiten der Bundesregierung dazu seit einiger Zeit verschiedene Szenarien, korrigierte mit vielen Dingen. Also wir werden insgesamt, wird der Strombedarf sehr stark ansteigen. Das Witzige ist ja, dass die Leute sich dann immer Gedanken machen, jetzt haben sie immer gelernt, sie sollen Energie sparen und jetzt steigt der Stromverbrauch, ich habe das schon oft bekommen. Aber das Lustige ist ja, wir sparen Energie, weil wir ja auf einmal keinen Diesel mehr brauchen, kein Erdgas, kein Öl. Wir sparen Energie. Wir brauchen nur mehr Strom, aber es ist ja nur eine der Energieformen. Also Deutschland spart insgesamt sehr viel Energie damit ein durch den Umstieg auf Strom, aber der Strombedarf steigt halt. Also im Moment sind wir so bei 550 Terawattstunden Strombedarf in Deutschland. Das könnte so bis 2045 auf 800 bis 1000 Terawattstunden steigen. Also wir brauchen insgesamt mehr Kapazität, aber der Ausbau der Erneuerbaren hat ja jetzt nochmal zusätzlich Fahrt aufgenommen. Wir sind ja schon über 50% erneuerbaren Strom. Und es wird weiter steigen, weiter gehen. Genau, ich hoffe, dass wir da auch ganz gut auf dem Pfad bleiben. Bei PV sind wir im Moment über dem Plan, bei Wind hängen wir ein bisschen hinterher. Mhm.
Kannst du quantifizieren, wie viel für diese eure angenommenen 15% E-Lkw-Anteil, wie viel Strom wir dann brauchen? Mhm. Und mit noch krasser, wie viel Diesel sparen wir dadurch?
Also wir können mal, ich müsste jetzt überlegen, wie viel LKW das sind, 15%, wenn wir jetzt irgendwie 250.000 Sattelzugmaschinen, aber dann haben wir noch ein paar, die ganzen anderen 12-Tonner und Hängerzüge und sowas dabei. Vielleicht ist es einfacher, mal mit einem LKW zu rechnen. Also wenn wir jetzt sagen, so ein Sattelzug, der fährt 100.000 Kilometer im Jahr und der braucht so, je nachdem, wie beladen und was der fährt, so vielleicht 1,5 Kilowattstunden pro Kilometer, dann sind wir also bei 100, 150.000 Kilowattstunden oder 100, 150 Megawattstunden pro LKW pro Jahr. Und durch den schieren Wirkungsgrad sparen wir damit, also wir brauchen nur im Vergleich zum Diesel nur noch ein Drittel der Energie, sparen also 200 bis 300 Megawattstunden Diesel ein. Das sind, ein Liter Diesel hat ungefähr 10 Kilowattstunden, ja. Also 20 also bis 30 Millionen Liter, habe ich das gerade richtig gerechnet? Bis 30.000 Liter Diesel.
Genau, ich wollte eine Null zu viel. Ja, genau. Zwei. Ja, genau. Okay, also klingt so, als würde sich das lohnen, weil das eine Handvoll Tanklastzüge sind.
Die der ja, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt auf die Schnelle irgendwie keinen Einheitenfehler gemacht, aber.
Unsere Hörer sind, schreiben uns das gerne per Mail an Podcast.
Sehr gerne. War jetzt nicht vorbereitet, war jetzt rein im Kopf und dann kann man schon mal die Zehnerpotenzen durcheinander schmeißen. Aber die 100.000 Kilometer und 1 bis 1,5 Kilowattstunden pro Kilometer E-LKW kommt auf jeden Fall hin.
Mhm. Wenn ihr übrigens als Hörer da noch mehr wissen wollt, wir haben das Thema Effizienz, PKW und sowas erst kürzlich mit Volker Quaschning sehr, sehr, sehr ausgiebig auseinandergenommen. Danke übrigens für eure ganze Post, die wir dazu bekommen haben. Ich bin immer noch am Antworten. Es ist sehr viel. Vielen Dank dafür. Sorry, kurzer Einschub. Gerd, hast du noch eine Frage?
Nee, ich glaube, wir sind in einem riesigen, schnellen Schweinsgalopp durch alle Themen durchgekommen und beenden aber auch diesen Podcast nicht, bevor der Luca nicht ein paar persönliche A-B-Fragen an dich gestellt hat. Und deswegen würde ich das Wort an ihn nochmal übergeben.
Keine Sorge, Patrick, du guckst gerade schon so etwas kritisch. Es ist wie immer das AB-Spiel, das heißt, du darfst dich für das Für oder Wider der Fragestellung entscheiden. Und wenn es so eine Anekdote gibt, warum oder wie, lass gern wissen. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Schallplatte. Ich habe ganz viele aufbehalten, ja.
Sehr schön.
Ferrari oder Tesla?
Oh, Fahrrad vielleicht? ich mache mir da aus den Marken nicht so viel. Also genau, wir haben jetzt ein Familienauto und damit kommen wir gut zurecht. Aber ich bin bei Tesla, muss ich sagen, bin wirklich, also ich mache mir nichts aus Marken, aber man muss denen wirklich lassen, dass sie die Technik sehr gut im Griff haben, die Software. Also ich finde es schon toll, was die geleistet haben und auch für die ganze Elektromobilität. Ich erinnere mich noch, wie vor 10 Jahren alle großen Konzerne Tesla ausgelacht hatten und jetzt ist das meistverkaufte Modell der Welt 2023 über alle Antriebe ein Elektroautomodell. Ja.
Okay, ich glaube, das war jetzt keine eindeutige, aber doch schon irgendwie. Apple oder Google?
Eher Google, ja. Ich habe zwar so ein Diensttelefon mit so einem Apfel drauf, aber ich mache mir da nicht viel raus.
Okay, läuft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Und jetzt sag nicht, da machst du dir auch nicht so viel raus, weil sonst wird es langsam ein bisschen schwierig.
Jetzt mit den Kindern ist vielleicht das Bauernhof auf dem Land ein bisschen schöner. Ich glaube, später fände ich ein Loft in der Stadt dann eigentlich wieder cooler.
Okay. Die Antwort, glaube ich, kenne ich. Trotzdem stelle ich sie die Frage. Auto oder Fahrrad?
Ja, im Moment beides. Und ich glaube, wir brauchen auch beides.
Okay. Ich sehe das mit dem Entweder-Oder, das wird heute tricky.
Ja, ich kann mir, wenn du nur ein, zwei hast, kann ich ja mal versuchen, mich zu entscheiden.
Okay. Dann im Auto, vorne oder hinten sitzen?
Auch gern vorne.
Fahrer oder Beifahrer?
Fahrer.
Bist du, sagt deine Familie, dass du ein guter Fahrer bist?
Sie sind recht zufrieden, ja.
Okay. Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Da beim Datenschutz finde ich Aluhut jetzt einen fiesen Ausdruck, aber da akzeptiere ich wirklich nur das Notwendigste. Aluhut würde ich aber streng zurückweisen. Ich glaube, vielleicht auch andere Leute, die so ein bisschen nach ihren Daten gucken.
Okay, gut. In Sachen Adrenalin, bist du der Typ Fliegenfischen oder Motorradfahren? Also eher entspannt oder mehr so Vollgas?
Eher entspannt, ja.
Die Frage, die ich mich immer freue, wenn wir Physiker hier im Podcast haben, Star Wars oder Star Trek?
Dann eher Star Trek, ja. Eher Star Trek. War als Jugendlicher viel Raumschiff Enterprise geguckt, das war schön, ja. Vielleicht mit diesem, dass ich immer dann versuche, so ausgleichend zu sein, das ist, glaube ich, so eine Wissenschaftlerkrankheit, ja. Es gibt ja dieses Zitat von Roosevelt, er wünscht sich den einarmigen Wissenschaftler immer, wenn die was gefragt werden, sagen die, on the one hand, but on the other hand.
Ja, schön. Auch so eine Wissenschaftlerfrage vielleicht, Kaffee oder Tee?
Beides. Sehr fleißig beides.
Okay, entweder oder. Steak oder Falafel?
Oh nee, Falafel, ja. Ich esse eigentlich fast kein Fleisch mehr.
Alles klar. Und Nachteule oder Lerche?
Lieber Nachteule, ja.
Alles klar. Dann, Patrick, ich glaube, wir haben viel gelernt. Die Fragen sind durch. Das anstrengende Entweder oder, hast du verstanden? an euch da draußen. Auch vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ihr hört uns wieder am Freitag. Und bis dahin freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns schreibt. Und ich bin immer noch dran, die Mails zu beantworten. Es sind wirklich viele. Schreibt uns gerne an podcast-ams@motorpresse.de, an podcast@move-magazin.de. Hinterlasst uns gerne Kommentare, Fragen bei iTunes, bei YouTube, bei Spotify und überall, wo ihr sonst das tun könnt. Schreibt uns gerne auch via Social Media. Die Kanäle kennt ihr ja auch von Automotor und Sport. Ansonsten sage ich vielen Dank an Gerd, vielen Dank an Patrick.
Sehr gerne.
Und an euch da draußen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Alles Gute. Dankeschön.
Danke auch. Ciao, ciao.